Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich.
I'm not interested as being a woman director. I'm interested in making a radical film. And I was glad to be a woman.
Dass sie eine Regisseurin sei, das habe für sie keine Bedeutung. Sie sei daran interessiert, radikale Filme zu machen. Und obendrein sei sie froh, eine Frau zu sein. Klare Ansage und Selbstironie, typisch Varda. Gerade mal 6 Wochen ist es her, dass die Grande Dame des französischen Kinos und gebürtige Belgierin, dass Agnès Varda bei der Berlinale ihren jüngsten Film vorstellte. Varda par Agnès ist ein sehr persönlicher Blick auf das eigene Filmschaffen, auf das Kino an sich und auf die gemeinsame Zeit mit Weggefährten. Ein Vermächtnis, das wissen wir heute, denn Agnès Varda ist am frühen Morgen in Paris gestorben. Ihr letzter Film lief im Berlinale-Wettbewerb außer Konkurrenz und dieses Etikett, das trifft wohl auf keine und keinen anderen bei der diesjährigen Berlinale so zu wie auf Agnès Varda. Konkurrenzlos war sie, zweifelsohne und weltbekannt.
I'm very proud in the north of Brazil to meet people who know my film or in Korea or somewhere. There is always a bunch of people who know my film and help me to believe that it's worth it.
Ob im Norden Brasiliens oder in Korea, überall auf der Welt würden Menschen ihre Filme kennen, sagte Agnès Varda im Februar in Berlin. Darauf sei sie stolz und das helfe ihr auch zu glauben, dass es die Mühe wert sei. Bestätigung für ihre Errungenschaften hatte Agnès Varda in den vergangenen Jahren zuhauf bekommen. Eine Ehrenpalme 2015 in Cannes, einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk 2017. Damals legte sie mit Angelina Jolie ein Tänzchen aufs Parkett zu Ehren des Kinos. Und in diesem Februar noch gab es eine Berlinale-Kamera für Agnès Varda. Ehrungen für eine über 60-jährige Karriere als Filmemacherin, für ein wechselvolles, einflussreiches und vielgestaltiges Filmschaffen. Josef Schnelle erinnert an Agnès Varda und ihre Filme.
Straße der Abfahrt und Straße der Ankunft. Streck den Arm raus, wir müssen abbiegen.
Ich wäre dafür, dass man die Straßen nach lebenden Personen benennt, zum Beispiel Rue Piaf, Boulevard Sissi, Avenue Aznavour. Wenn die Leute tot sind, könnte man die Namen wieder ändern. Was hältst du davon?
Cleo von 5 bis 7, das war 1961 der große Durchbruch von Agnès Varda, die 1938 in Belgien geboren wurde, aber ganz zum französischen Kino der Nouvelle Vague gehörte. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Sängerin, die die Lebenswelt um sich herum plötzlich anders wahrnimmt, weil ihr Tod nahe ist. Varda bewegte sich unter den Helden des neuen französischen Kinos von Godard bis Truffaut als einzige Frau. Sie erzählte das Glück aus dem Blickwinkel des Mannes 1965 und gab sich dezidiert feministisch. Schon in ihren Kurzfilmen ab 1954 hatte sie eine Weisheit des Filmemachens zutiefst verinnerlicht.
Ein Film commence toujours par une émotion.
1962 heiratete sie den Regisseur Jacques Demy, dessen gesungenen Filme zum Außergewöhnlichsten gehören, was das französische Kino zu bieten hat. 1991 hat sie dem inzwischen verstorbenen Meister des leichten Kinos, in dem Streikende tanzen und die Welt von Musik bestimmt wird, eine beeindruckende Hommage gewidmet. In Jacques de Nantes ist die Welt so, wie die beiden sie sich wohl vorgestellt haben, wie ein poetisches, getanztes Märchen. Agnès Varda sah, wie ihr Mann, die Welt manchmal wie ein einziges großes Chanson. So heißt 1995 einer ihrer Dokumentarfilme »Die Welt ist ein Chanson«. Auch die ständige wechselseitige Beeinflussung ihrer Dokumentar- und ihrer Spielfilme charakterisieren in besonderer Weise das Werk der Varda.
Je crois que les terminaisons ne sont pas tout à fait nécessaires. J'essaie de faire un cinéma vivant et
ich glaube nicht, dass Schubladendenken nötig ist. Ich versuche, ein lebendiges Kino zu machen. Meine Arbeit stützt sich immer auf die Methoden des Dokumentarfilms, wenn ich eine Fiktion erfinde. Und sie nutzt umgekehrt den Elan des Spielfilms auch für meine Dokumentarfilme.
1985 befand sich Agnès Varda auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Mit dem Aussteigerdrama zweier Frauen, Vogelfrei, gewann sie den Goldenen Löwen von Venedig und bezauberte endlich einmal ein großes Publikum. Wie sie prominente Schauspielerinnen in ihre Filme einspannte, das war schon seit 1987 ihr Markenzeichen, als sie Jane Birkin zur Heldin ihres Films Jane B. machte, einen der schönsten Frauenfilme der 80er Jahre mit der Ikone des französischen Pops im Zentrum. Der Film ist auch ein Dialog zweier Generationen von Feministinnen. Agnès Varda ruft in den Film hinein. Sie spricht mit ihrer Protagonistin. So ist der Film zugleich auch ein Selbstporträt.
Justement, c'est comme si moi j'allais filmer ton autoportrait.
Das ist genau, als ob ich es bin, die dein Selbstporträt filmt. Nur, du wärst nicht allein im Spiegel. Da ist die Kamera und da bin ich. Manchmal erscheine ich im Bild, manchmal die Kamera. Es ist keine Falle, ich will dich nicht reinlegen. Im Film sind 24 andere Porträts pro Sekunde oder Stunde möglich. Du musst nur die Spielregel befolgen. Schau in die Kamera so oft wie möglich, da hinein. Du musst da hineinsehen, sonst siehst du mich nicht an.
Die beeindruckende alte Dame mit den ungewöhnlichen Outfits war in den letzten Jahren jedem großen Festival auf der Welt für einen Preis gut. In Cannes erhielt sie eine Ehrenpalme. Ebenso wurde sie vom Filmfestival von Locarno ausgezeichnet und auch in Guadalajara konnte sie eine Preisstatue in die Luft heben. Am beeindruckendsten aber war der Europäische Filmpreis 2014, den sie für ihr Lebenswerk bekam. Den in Riga versammelten europäischen Filmgranden erteilte sie aber in ihrer ganz besonderen Art direkt eine Lektion und erinnerte sie daran, wie viel und wie lange sie für das europäische Kino gearbeitet hat. Agnès Varda ist einmal scherzhaft als Großmutter der Nouvelle Vague bezeichnet worden. In Wahrheit ist sie immer die Vorreiterin des Kinos der Frauen geblieben.
I'm a little sorry about the lifetime achievement.
Ich bin ein bisschen irritiert von der Bezeichnung fürs Lebenswerk. Das klingt, als sei mein Lebenswerk schon beendet. Ich habe einen guten und loyalen Beitrag zum Kino geleistet, 60 Jahre lang.
Agnès Varda ist im Alter von 90 Jahren gestorben, Josef Schnelle erinnerte an sie. Roter Mohn, Kahn im Schilf und nordfriesische Landschaften. Politisch unverfänglicher geht es auf den ersten Blick zumindest eigentlich kaum als auf den Bildern von Emil Nolde, einem der wohl wichtigsten Vertreter des Expressionismus in Deutschland. Die vermeintlich harmlosen Bilder auf der einen Seite, auf der anderen die Verbannung dieser Bilder aus den Museen während des Nationalsozialismus. Und dann noch Noldes NSDAP-Mitgliedschaft, seine nationalsozialistische Gesinnung, seine eindeutig antisemitischen Äußerungen. Obwohl all das schon seit geraumer Zeit bekannt ist, wird in der übernächsten Woche erst eine Ausstellung in Berlin im Museum Hamburger Bahnhof eröffnet, die Emil Noldes Rolle im Nationalsozialismus näher beleuchtet. Felix Krämer ist Generaldirektor des Kunstpalastes in Düsseldorf. Er hat vor Jahren als Kurator beim Frankfurter Städel bereits auf diese Verstrickungen Noldes hingewiesen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum brauchte es über 70 Jahre, bis eine Ausstellung in Deutschland die Bilder von Emil Nolde erstmals in ein historisch kritisches Licht rückt.
Wir hatten im Städel-Museum 2014 eine Retrospektive zu Emil Nolde gemacht und haben in dem Kontext sehr klar, sehr deutlich auf diese Verstrickungen hingewiesen, sowohl in der Ausstellung als auch im Katalog. Und aus dieser Beschäftigung ist letztendlich dann das Projekt erwachsen, was jetzt zu der Ausstellung in Berlin führt, das sich aber anders als wir wirklich ganz nur auf dieses Thema fokussiert.
Sie sagen, Sie haben sich damit schon beschäftigt in Frankfurt im Städel und dennoch gilt aber Emil Nolde weiterhin als der Heimatkünstler, der diese, wie ich sie genannt habe, vermeintlich unverfänglichen Bilder gemalt hat. Dieser Ruf haftet ihm weiterhin an und das
genau,
in erster Linie.
Genau, und das finde ich schon auch faszinierend. Man braucht nur einen flüchtigen Blick ins Internet. Da sieht man eine ganze Reihe von Berichten, die darauf hingewiesen haben, immer wieder. Und trotzdem sind die Bilder, glaube ich, in ihrer oberflächlichen Betrachtung einfach wahnsinnig schön, wahnsinnig ansprechend, sodass man diese inhaltliche Seite darüber leicht vergisst.
Dürfte man denn Ihrer Meinung nach jetzt zum Beispiel ein Bild von den roten Mohnblumen nicht mehr unvoreingenommen ansehen und sich einfach unvoreingenommen darüber freuen?
Naja, Ansehen ist immer Interpretieren. Ich glaube, das ist sozusagen eine Grundvoraussetzung, dessen sollten wir uns bewusst werden. Es ist bei Nolde, und das ist unstrittig mittlerweile, er war ein überzeugter Nationalsozialist. Also wir haben es hier mit einem Antisemiten, einem Rassisten zu tun, der bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs fest daran glaubte. Und das ist das Faszinierende oder das, was einen sozusagen so sprachlos macht, dass er, obwohl er diese Überzeugung hatte, gleichzeitig aus den Museen, seine Bilder wurden beschlagnahmt, er war in der ersten Ausstellung zur entarteten Kunst sehr präsent. Und darauf basierte diese Legende des Opfer, des Verfolgten. Und die wurde eben sehr geschickt nach dem Zweiten Weltkrieg, bis wirklich ja auch in die jüngste Gegenwart gestrickt. Aber ich glaube, was wir uns bewusst machen müssen bei Nolde, ist, wenn wir uns die Bilder anschauen, Ideologie, die funktioniert ja nicht immer nur auf der Oberfläche. Und natürlich ist so ein Bild, so eine Blumendarstellung, ist auf den ersten Blick natürlich erstmal harmlos. Wenn man dann aber über seine Blut- und Bodenvorstellungen, Vorstellung von Heimat, Vorstellung von Rasse weiß, dann kommt man schon auch ins Nachdenken. Um nicht missverstanden zu werden, also ich glaube, Nolde hat einen festen Platz in der Kunstgeschichte und der ist auch unstrittig, aber trotzdem sollte man sich solche Bilder wie alle Kunst mit wachem Geist anschauen.
Also dürfen Sie als Museumsmacher kein Nolde mehr ins Museum, in eine Ausstellung hängen, ohne begleitende Informationen dazu zu schreiben?
Da kann man dann natürlich die Frage stellen, also sozusagen so ein Gewissenstest, da würden eine ganze Reihe von anderen Malern natürlich auch durchfallen. Dessen müssen wir uns bewusst werden. Ich finde es aber schwierig, wenn wir sagen, also einen Arno Breker, den dürfen wir, können wir uns nicht anschauen, weil wir alle wissen, das war ein überzeugter Nationalsozialist. Wir aber wenn wir Nolde-Bilder betrachten, das so tun, als wären das einfach nur bunte Bilder. Und es ist ja, die Vorstellung ist ja naiv zu glauben, dass das, was er malt, hätte nichts mit seinen Überzeugungen zu tun. Also der wusste ja, was er da macht. Und Nolde war natürlich überzeugt in dem Moment, wo er gemalt hat. Und das kann man auch im Werk sehen. Das Werk verändert sich nach 33, zwischen 33 und 45, dass er natürlich der Überzeugung war, dass er im Sinne seiner Gesinnung handelt.
Blicken wir nochmal, Sie haben gerade gesagt, er wusste, was er macht. Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Altbundeskanzler Helmut Schmidt war ein bekennender Nolde-Verehrer und auch im Büro der amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel sollen Bilder von Emil Nolde hängen. Ist das aus politischer Sicht, beziehungsweise auch angesichts der Position, die Helmut Schmidt innehatte und Angela Merkel innehat, ist das der adäquate Umgang in Deutschland mit der Kunst eines Hitlergetreuen?
Also es gibt ja da auch noch sozusagen die andere Geschichte mit Siegfried Lenz und der Deutschstunde. Und dieses Buch haben die meisten von uns in der Schule gelesen, oder wenn sie nicht in der Schule gelesen haben, haben sie es auf andere Art und Weise mitbekommen. Und da wird die Legende von dem Hansen, wo ganz klar ist, das spielt auf Nolde an, eben dieser Opfermythos genährt. Und das hat sich in das kollektive Bewusstsein doch tief eingegraben. Und da Helmut Schmidt, es gab einen Nolde-Saal in Bonn, er hat Ausstellungen zu Emil Nolde mit kuratiert, organisiert, hat privat selber auch Nolde-Bilder gesammelt. Das alles hat zu diesem Mythos beigetragen. Und wenn jetzt im Kanzleramt Nolde-Bilder hängen, finde ich, muss man sich schon fragen, ob das der Künstler ist, der die Bundesrepublik im Jahr 2019 repräsentiert.
Würden Sie Angela Merkel empfehlen, diese Bilder lieber abzuhängen?
Also ich finde, die Frage ist durchaus legitim. Und ich finde es wichtig, dass die Bilder in Museen hängen und dass wir uns da dieses Teils unserer Geschichte auch bewusst machen. Stell mir aber vor, wenn man Repräsentanten aus dem Ausland empfängt, zum Teil einfach auch aus Ländern, wo Deutschland gewütet hat, und man sitzt dann sozusagen unter einem Bild eines überzeugten Nazis. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Wahl ist.
Ich frage es nochmal anders. Hängt im Büro von Angela Merkel jetzt Nazi-Kunst oder die Kunst eines Nazis?
Genau, das ist ja eine interessante Frage. Aber das, was ist Nazi-Kunst, hat mir noch niemand wirklich schlüssig beantwortet. Und ich finde es einfach grenzenlos naiv zu glauben, man könnte das sozusagen die Überzeugung eines Künstlers von seinem Werk trennen. Das ist schlechterdings nicht möglich.
Da sind wir eigentlich auch bei allen möglichen anderen Diskussionen. Natürlich die MeToo-Debatte, das Theater und der Film und die Kunst haben natürlich alle die Diskussion, wie kann man das voneinander trennen? Also ich verstehe Sie richtig, Sie sagen, man kann es nicht voneinander trennen.
Man kann es natürlich nicht voneinander trennen, weil Nolde war ja nicht naiv. Der wusste genau, was er da macht. Und der hat ja nicht gegen seine eigenen Überzeugungen gehandelt. Also das wäre dann ja die Konsequenz, dass man sagt, er hat eigentlich so gemalt, dass er seine Überzeugung widerlegen wollte. Und dafür gibt es ja keinen Anlass, das anzunehmen. Ich will aber nicht missverstanden werden. Ich finde, es ist wichtig, dass wir uns in den Museen damit auseinandersetzen. Ich finde es auch wichtig, dass die Bilder besprochen werden, dass sie hängen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das Bundeskanzleramt der richtige Ort dafür ist.
Das sagt Felix Krämer, der Generaldirektor des Kunstpalastes in Düsseldorf. Vielen Dank für dieses Gespräch über den Künstler Emil Nolde und seine Rolle im Nationalsozialismus. Die Brüder Karl und Franz, der eine begabt und gut aussehend, der andere heimtückisch und hässlich. Da braucht es nicht viel und die persönlichen Sympathiepunkte sind schnell verteilt. Regie wie Publikum entscheiden sich bei Schillers Räubern fast durchweg für Karl und gegen Franz. Der isländische Regisseur Thorleif Hoer-Ørn Arnarson ist da nicht ganz so entschlossen. Eher der Theaterstoffe gern einer Gegenwartskur unterzieht, hat die Schillerschen Räuber jetzt für das Theater Basel inszeniert. Anfang 40 ist Arnarson, schon viel unterwegs gewesen in seiner bisherigen Karriere, seit einiger Zeit insbesondere im deutschsprachigen Raum. Im vergangenen Jahr hat er für seine Fassung der Edda in Hannover den Deutschen Theaterpreis Faust erhalten. Jetzt also Schillers Räuber in Basel. Christian Gampert berichtet von der gestrigen Premiere.
Am Anfang ist die Bühne klinisch weiß, am Ende, Überraschung, völlig zugemanscht mit Blut und Dreck. Ist das der Lauf der Welt oder vielleicht doch nur der Lauf des Theaters? Zu Beginn stehen drei Schiller-Denkmäler in einer Art Operationssaal. Am Ende, als die Patienten Amalia und Franz und der arme Vater sterben müssen, wird eine der Statuen komplett in Splitter gelegt. Mit dem Vorschlaghammer gegen Schiller, mit Verlaub. Das ist in Zeiten der Postmoderne nicht besonders originell. In den wohlmeinenden Kritiken heißt es dann immer, das seien starke Bilder gewesen. Nun ja, die optischen Kraftmeiereien überdecken immer nur gnädig die intellektuellen Defizite der Regie. Thorleif Hoer-Ørn Arnarson ist so ein Fall. Figuren interessieren ihn nicht, alle spielen alles, nur der alte Vater Mohr bleibt immer ein dubios verformter, buckliger Picasso-Clown aus der Rosa-Periode. Die anderen marschieren und tanzen bedrohlich im Gleichschritt und brüllen als Räuberbande in Springerstiefeln wüste Sentenzen. Der hässliche Franz beklagt sein Schicksal, dabei steckt er doch in einem so netten Häschenkostüm. Franz the Bunny, ein Dürerhase der besonderen Art. Auch die Anbagger-Szene zwischen Franz und Amalia wird zunächst in einem Geschlechter-Crossover gespielt.
Geh! Geh aus meinen Augen!
Du kennst mich nicht, Amalia! Du kennst mich gar nicht!
Ich kenne dich, von jetzt an kenne ich dich! Geh! Den Augenblick!
Du beleidigst mich!
Die im Programmheft angedeutete Verortung des Stücks in der Gegenwart bleibt auf der Bühne dubios. Sie schwankt zwischen rechtsradikalen Kampfschritten und Chören einerseits und der linksradikalen Entschlossenheit und Weltverachtung der RAF andererseits. Der idealistisch gesinnte Räuberhauptmann Karl, der ganze Städte in Trümmer legt, ist bei Thorleif Arnarson eher der kommunistischen Fraktion, die Kanaille Franz dem frauenverachtenden rechten Lager zuzurechnen. Der Hassmonolog des Einzelgängers Franz wird von einem Chor gesprochen und über der Szene leuchten wie auf dem Bahnhof die Namen der Protagonisten auf, damit das mit Schiller-Fragmenten zugeballerte Publikum auch weiß, wer gerade dran ist. Der Bezug auf den berüchtigten Chorzurichter und Schauspieler und Zuschauerquäler Einar Schläf ist offensichtlich, doch Arnarson treibt es etwas spielerischer. Aber Arnarson hat keine politische Position. Rechter und linker Terror, nur der islamistische fehlt, werden zu einer allgemeinen Mordbrennerei, einem Niedergang aller Zivilisation zusammengerührt. Damit wird zwar die bei Regisseuren offenbar weit verbreitete Identifikation mit dem Räuber Karl unterlaufen und die Figur als ebenso menschenverachtend wie sein Antagonist Franz denunziert, aber es bleibt dann nur ein allgemeiner Abgesang auf die Menschheit übrig.
Der Mensch entsteht aus Morast und wartet eine Weile im Morast und macht Morast und kehrt wieder zusammen im Morast, bis er zuletzt an den Schuhsohlen seines Urenkels unflätig anklebt. Das ist das Ende vom Lied.
So martialisch wie Arnason sich als Chorleiter und matschwerfender Bühnenbeschmutzer aufführt, so sentimentalisch wird er bei der Musik. Nicht nur, dass er für den abgewiesenen Amalia-Liebhaber Franz Ne me quitte pas intonieren lässt, nein, nach diversen Rammstein-ähnlichen gewaltmusikalischen Trampeltänzen der Räuberbande wird immer wieder Synthesizer-gestützter Betroffenheitskitsch aufgelegt. Die Sterbemonologe am Ende des Stücks sind theatralisch das einzig Gelungene. Arnason lässt eine Art Erschießungsorgie spielen und hier spürt man zum ersten Mal, dass es ums Leben geht und nicht nur ums Brüllen und Performen. Das Schiller-Stück mit seiner psychologisch komplizierten Konstruktion bleibt freilich auf der Strecke. Allerdings liegt am Schluss da so ein Reklamheft auf der Bühne. Man könnte mal darin lesen.
Darüber denkt Christian Gampert nach bei der Premiere von Schillers Räubern am Theater Basel, inszeniert von Thorleifur Örn Arnason. Man könnte mal lesen, bei der Schwedischen Akademie wünscht man sich wohl nichts sehnlicher als zurückzukehren zum Kerngeschäft, nach all den Skandalen, Enthüllungen und Krisen in den Reihen der Literatur-Nobelpreisfinder. Jetzt ergänzen zwei Frauen das stark ausgedünnte Auswahlgremium. Carsten Schmiester berichtet.
Anders Olsson, der ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, hatte es bereits angedeutet. Er hoffe, sagte er im schwedischen Rundfunk, dass die verbliebenen drei freien Stühle bald und mit Frauen besetzt würden. Für zwei dieser Stühle, Nummer 9 und 13, gilt das jetzt. Die Akademie-Mitglieder haben die Schriftstellerinnen Ellen Mattsson und Anne Svärd in ihren Kreis gewählt. Damit bleibt nur noch einer der 18 Stühle vakant. Ellen Mattsson wurde 1962 geboren und debütierte 1992 mit dem Roman »Nachtwanderung«. Seither hat sie weitere Romane, aber auch Bühnenstücke und Hörspiele geschrieben. Sie ersetzt Jane Svenungsson. Die 7 Jahre jüngere, Anne Svärd, hatte ihren ersten Erfolg 2003 mit dem Roman Polarsommer. Sie arbeitet auch als Kunstagentin und Illustratorin und kommt für Sarah Striezberg in die Akademie. Erst vor gut einem Monat hatte die ehemalige ständige Sekretärin Sarah Danius diese Akademie endgültig verlassen, wie zuvor schon Katharina Frostenson. Frostenson und ihr Mann standen im Zentrum der großen Krise. Er war derjenige, der Frauen aus dem Umfeld der Akademie sexuell belästigt hatte. Inzwischen wurde er wegen Vergewaltigungen zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Mit der Einwahl von Mattsson und Svärd komme die Akademie weiter aus dem Schatten der jüngsten Vergangenheit heraus, werten Beobachter die Einwahl der beiden hochgeschätzten, aber wenig schillernden Autorinnen und sehen sie als gutes Omen für den Neuanfang der Akademie, deren Mitglieder besonders gefordert sind. Denn der im vergangenen Jahr wegen der Akademie-Krise ausgesetzte Literaturnobelpreis wird am 10. Dezember gleich doppelt vergeben für 2018 und 2019.
Carsten Schmiester über die neuesten Neuigkeiten aus der Schwedischen Akademie. Und noch mehr Nachrichten jetzt von und mit Michael Köhler.
Oscar-Preisträger und Filmstar George Clooney hat wegen der Einführung der möglichen Todesstrafe für Homosexuelle im Sultanat Brunei zu einem Boykott von Luxushotels aufgerufen. Hotels nämlich, die im Besitz des herrschenden Sultans Hassan al-Bolkiah sind. Er listete 9 Luxusherbergen auf, die der Brunei Investment Agency gehören, darunter das vornehme Beverly Hills Hotel in Los Angeles. Mit jedem Besuch dieser Hotels würde man dazu beitragen, die Ermordung unschuldiger Menschen zu finanzieren, mahnte Clooney. Der Hollywood-Star verwies auf die bevorstehende Verschärfung des Scharia-Strafrechts in dem südostasiatischen Kleinstaat. Vom 3. April an droht nämlich Homosexuellen, dass sie wie im Mittelalter zu Tode gesteinigt werden. Mörderische Regime könne man kaum ändern, aber man könne Banken und Unternehmen, die mit ihnen Geschäfte machen, an den Pranger stellen, meinte der Filmstar. Nach Restituierung des Gemäldes Soldatenbad von Ernst Ludwig Kirchner im Herbst letzten Jahres aus dem New Yorker Guggenheim Museum an die Nachfahren des Kunsthändlers Alfred Flechtheim wurde das Bild damals für 20 Millionen Euro versteigert. Es bleibt der Öffentlichkeit aber erhalten und gehört, wie wir heute von der norwegischen Botschaft erfahren, der norwegischen Stiftung Sparebankstiftelsen. Die gibt das Werk als Dauerleihgabe an das Nationalmuseum in Oslo. Das Soldatenbad, so heißt das Gemälde, gehört jetzt zur umfangreichen, aber im Ausland wenig bekannten norwegischen Sammlung, die einen ihrer Schwerpunkte im deutschen Expressionismus hat. Kirchner malte das Bild unter dem Eindruck seines eigenen Kriegseinsatzes 1914. Für das skandinavische Land, das den Friedensnobelpreis vergibt, ist der Erwerb eine lohnende Investition. Auch wenn es, wie es heißt, die teuerste Einzelakquisition in der Geschichte der Stiftung war.
Michael Köhler, vielen Dank. Ablehnung des Brexit-Vertrags die dritte. Jörg Münchenberg wird Sie in den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten über alles auf den neuesten Stand bringen. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Marja Elmenreich.